Was Gesundheit wert ist, merkt man ja spätestens in dem Moment, wo sie einem nicht mehr zur Verfügung steht. Oder nur noch sehr eingeschränkt. Umso schlimmer, dass man sich gegen Krankheit eigentlich kaum absichern kann. Gut, man kann sich um einen einigermaßen gesunden Lebensstil bemühen, sollte es auch tun, aber selbst das ist ja keine Garantie für Gesundheit. Ich denke an die Mutter eines Freundes, die unheimlich ernährungsbewusst gelebt hat, sehr konsequent. Und trotzdem ist sie unerwartet früh an Krebs verstorben. Und keiner hat es verstanden. Oder vorgestern habe ich mit einem Bekannten im Emdener Land telefoniert und er sagte, ach, an diesem Wochenende begraben wir einen 41-jährigen Mann. Er ist plötzlich gestorben an einem Aneurysma, also einer Gefäßveränderung im Gehirn. Und ich habe gesagt, hat man vorher irgendwas gemerkt? Nein, nein, sagte er, war ein eifriger Jogger. Und gerade beim Joggen ist es passiert. Unvorstellbar. Und sehen Sie, an diesem Punkt gibt es auch keinen Unterschied zwischen arm und reich. Also ich denke, Steve Jobs, der Chef von Apple, der hätte sein Riesenvermögen bestimmt geopfert, wenn er dafür ein paar Lebensjahre ein bisschen Gesundheit mehr bekommen hätte. Und wie traurig und krank zum Beispiel ist der griechische Redner war er auch, Aristoteles Onassis, gestorben seinerzeit in Paris. Und seine ganzen Millionen konnten die Katastrophe nicht verhindern. Gesundheit ist ein unheimlich zerbrechliches Gut. Und ich denke, da kann man das schon verstehen, dass bei Geburtstagsfeiern etwa, zumal wenn der Jubilar schon etwas älter ist, die Gratulanten kommen und dann häufig sagen, also ich wünsche dir dies und das und noch jenes, aber Hauptsache gesund. Und dann gibt's oft die Antwort, ja, richtig, Hauptsache gesund. Alles andere findet sich dann schon. Hauptsache gesund. Und dahinter steht der Gedanke, solange ich gesund bin, kann ich mein Leben einigermaßen selbstbestimmt gestalten. Da habe ich es so einigermaßen wenigstens im Griff. Ich kann mir den Tod vom Halse halten. Und klar, dass uns Krankheit nervös macht, selbst bei anderen, weil wir immer fragen, könnte ich es auch bekommen. Wenn es mich trifft, und in unserer Gesellschaft gibt es ja sowieso diese Tendenz, Krankheit und Kranke möglichst an den Rand zu drängen, und die Altenheime und Krankenhäuser nicht so ständig vor Augen zu haben. Und der medizinische Fortschritt tut ein Übriges. Ja, diese Illusion, wir könnten Krankheit weitestgehend ausschalten. Wenn wir nur lange genug forschen, dann kriegen wir alles in den Griff. Am Ende sogar den Krebs. Natürlich sind wir dankbar für den medizinischen Fortschritt, das ist ja keine Frage. Aber zugleich öffnen sich hier natürlich, also siehe Biotechnologie, Genetik, Möglichkeiten, hier öffnen sich Möglichkeiten, denen wir Menschen oft nicht gewachsen sind. Denken Sie nur an die Präimplantationsdiagnostik, also PID, ganz holzschnittartig, künstliche Befruchtung im Reagenzglas und dann werden die Embryos genetisch untersucht und nur die passenden werden ausgetragen. Und wie leicht kann das dazu führen, dass jemandem das Geburtsrecht verwehrt wird, nur weil er nicht gesund genug ist, nur weil man befürchten muss, er könnte mit einer bestimmten Krankheit auf die Welt kommen. Ich erinnere mich noch dran, wie vor einigen Jahren ganz heftig ein Urteil des Bundesgerichtshofes diskutiert wurde. Da hatte ein Gynäkologe bei einer Schwangerschaft nicht gemerkt, dass dem Kind Arme und Beine fehlten. Und dann wurde das Kind geboren. Und was musste der Arzt? Er musste Schadensersatz leisten. Überlegen Sie sich mal. Schadensersatz für jene Kosten, die den Eltern durch die nicht diagnostizierte Behinderung entstanden waren. Und damit wurde das Kind juristisch zum Schadensfall erklärt. Es fröstelt einen, wenn man daran denkt. Und ich denke, hier ahnen wir auch, welchen schalen Beigeschmack der Slogan Hauptsache gesund auch haben kann. Der Gedanke vom lebensunwerten Leben war ja nicht nur ein Slogan der Nazis. Und wie damals zum Beispiel Friedrich von Bodelschwingh in seinen Anstalten für die Behinderten und ihr Lebensrecht gekämpft hat, so brauchen wir auch heute wieder in unserer ach so humanen Gesellschaft genügend Mutige, die sich für das Lebensrecht der Kranken und der Schwächsten stark machen. Und erst recht dann, wenn die den Mutterleib noch nicht verlassen haben und sich selbst erst recht nicht wehren können. Aber selbst dann, wenn wir uns für Kranke einsetzen, werden wir natürlich für uns selbst hoffen, ist doch klar, möglichst lange gesund zu bleiben oder möglichst schnell wieder gesund zu werden, wenn wir krank geworden sind. Und auch in der Bibel ist Gesundheit ein hohes Gut. Das sehen Sie an den vielen Berichten, die davon reden, dass Jesus Menschen geheilt hat. Lesen Sie mal das Neue Testament darauf hin, wie viele Leute von Jesus gesund gemacht worden sind. Und am Ende der Bibel, ganz am Ende, da steht diese große Zukunftsverheißung, diese große Zukunftsvision in Offenbarung 21, Vers 4. Es wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein in Gottes neuer Welt. Kein Leid und kein Schmerz. Und das heißt auf Deutsch auch keine Krankheit. Das sind Aussichten. Und schon jetzt werden die christlichen Gemeinden in der Bibel ermutigt, für ihre Kranken zu beten. Etwa Jakobus 5 im Neuen Testament, Jakobusbrief. Es wird nicht gesagt, dass Gott uns immer gesund macht, wenn wir ihn bitten, aber dass Gott uns irgendwie helfen wird, mit der Krankheit klarzukommen, sie zu ertragen, nicht den Mut zu verlieren oder eben auch gesund zu werden. Und das Alte Testament berichtet zum Beispiel von diesem gläubigen König Hiskia, der von Gott die Information bekommt durch den Propheten, dass er bald sterben wird, und Hiskia bittet und bettelt Gott und er kriegt nochmal 15 Jahre draufgelegt. Also das ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Viele Beispiele, wo einer Gott um Genesung bittet und auch wirklich gesund geworden ist. Kein Zweifel, der Wunsch nach Gesundheit ist legitim. Aber ist die Gesundheit wirklich Hauptsache? Könnte es zum Geburtstag noch einen wichtigeren Wunsch geben als Hauptsache gesund? Sie haben ein bekannter Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Können Sie für Gesundheit auch Geld einsetzen. Aber stimmt das? Die 10 Männer in unserem biblischen Bericht, über die wir ja eben schon gesungen haben, die haben sich bestimmt auch mit allen Fasern ihres Herzens gewünscht, einmal wieder gesund sein. Einmal wenigstens so weit wieder gesund sein, dass wir mitmachen können bei den anderen, dass wir nicht mehr in Quarantäne sind, dass wir wieder ein bisschen mit feiern können, uns ein bisschen mit freuen können, ein bisschen dabei sein können. Und ich denke, wer sich nur ein bisschen in ihre Situation hineinversetzt, der muss diese 10 Männer verstehen. Und wissen Sie, es ist eine besondere Pointe, dass wir diesen Bericht ausgerechnet im Evangelium des Lukas finden. Lukas war ja bekanntlich nicht nur Historiker, sondern auch Arzt. Und Lukas berichtet hier ganz nüchtern und ganz realistisch, ohne Ausschmückung, ohne große Kommentierung, einfach was passiert ist. Und wir wollen das miteinander jetzt lesen. Sie haben den Zettel auch vor sich, da können Sie es mitverfolgen, wenn Sie wollen. Lukas Evangelium, Kapitel 17, ab Vers 11. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, also er, da ist Jesus gemeint, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Das war im Norden Israels. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von fern und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden, wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wir wissen nicht, wie lange diese 10 Männer schon krank waren. Ob sie überhaupt noch Hoffnung hatten, jemals wieder gesund zu werden, wissen wir nicht. 10-mal lebenslänglich einsam, 10-mal Hoffnungslosigkeit, 10-mal fraß der Aussatz Leib und Seele Wund. So war's. Aussatz, müssen Sie sich vorstellen, war eine sehr ansteckende Hautkrankheit damals. Die gab es in den verschiedensten medizinischen Ausprägungen, oft verbunden mit eitrigen Geschwüren, die Haut bedeckten. Das war nicht sehr schön und es war auch ziemlich gefährlich. Aussätzig bedeutete damals zugleich ausgeschlossen. Ausgeschlossen aus dem Freundeskreis, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, ausgeschlossen aus dem Volk, ausgeschlossen aus allem, was sonst so lief. Also Aussätzige blieben draußen, Aussätzige mussten Sicherheitsabstand wahren. Das war das Gesetz. Und wenn sie es nicht taten, bekamen sie noch zusätzlich zu ihrer Krankheit einen drauf. Und jeder Gesunde, dem seine Gesundheit lieb war, der hielt nun seinerseits auch Abstand von den Aussätzigen. Und trotzdem kriegen diese 10 Männer es irgendwie mit, als Jesus durch ihr Dorf kommt. Jesus, der Wundertäter, davon hatten sie gehört. Jesus, von ihm erzählte man sich in aussätzigen Kreisen, dass er schon mal ein paar ihrer Leidensgenossen geheilt haben sollte. Es stand bei Lukas ein paar Seiten weiter vorher. Und so sagen sie, das ist unser Tag. Wenn wir noch eine Chance haben wollen, dann jetzt. Jesus hielt sich ja nicht ständig dort im Grenzgebiet auf. Er kam erst recht nicht jeden Tag durch ihr Dorf, vielleicht gerade nur heute. Wir wissen nicht mal, wie das Dorf hieß. Vielleicht war dieser eine Tag, den Lukas hier schildert, das einzige Mal. Vielleicht war das ihre einzige Chance. Und sie packen die beim Schopf. Vers 11, es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa zog. Und als er in dieses Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne. Und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Sie haben geschrien, weil sie ja von Ferne bleiben mussten. Sie hatten ja mit diesen Sicherheitsgesetzen zu tun. Sie mussten den Abstand einhalten. Und es war damals bei Aussätzigen so, wenn jemand ihnen von sich aus nahe kam, mussten sie riefen, unrein, unrein, unrein. Also halt dich von mir fern, heißt das. Ansteckungsgefahr. Und selbst dürfen sie nicht näher auf Jesus zugehen, darum schreien sie eben. Und man hat so den Eindruck, dass das letzte bisschen Vertrauen, das ihnen noch geblieben ist, in ihrer Not, in ihrer Krankheit, das werfen sie jetzt auf diesen ein. Auf Jesus. Letzten Sonntag rief mich abends ein iranischer Koch an und sagte, ich habe einen kranken Sohn. Es ist ganz schlimm mit ihm geworden in den letzten Tagen. Er hat gebrochen, ihm war total schwindelig. Wir mussten ihn ins Kinderkrankenhaus bringen und wir wissen nicht, was mit ihm los ist. Wir hatten diesen iranischen Koch vor einiger Zeit kennengelernt. Er hatte beobachtet, dass wir als Familie beim Essen beten. Und dann waren wir immer wieder mal ins Gespräch gekommen. Er erzählt seine Geschichte, dass er aus dem Iran kam, dass er eigentlich Moslem wäre, aber so hundertprozentig daran auch nicht glaubt. Und wir erzählten ihm, dass wir Christen wären. Und dann rief er an und sagte, bitte beten Sie für meinen Sohn. Ich weiß, dass Sie beten. Bitte beten Sie, dass Gott ihm irgendwie hilft. Ich habe solche Angst. Und die reden Jesus hier an. Respektvoll, Meister, sagen sie. Und Jesus, was macht Jesus? Jesus reagiert. Sofort. Das ist interessant. Wahrscheinlich reagiert Jesus erstmal ganz anders, als die erwartet haben. Er sagt nicht, kommt her, ich mache euch heil. Sondern er sagt zu denen einfach, Vers 14, geht zu den Priestern und zeigt euch. Sehr eigenartig. Und dazu muss man eben wissen, die Priester waren damals das Gesundheitsamt und die Gesundheitspolizei. Und wenn ein Aussätziger doch wieder gesund wurde und in die Dorfgemeinschaft wieder aufgenommen wurde, was manchmal vorkam, dass er wieder gesund wurde, dann brauchte er ein Attest von den Priestern, eine Gesundheitsbescheinigung, wenn Sie so wollen. Und deshalb schickt Jesus die Leute zu den Priestern. Und wenn man das weiß, wird klar, wie sehr die 10 Jesus vertraut haben. Die schreien, Jesus, hilf uns. Und Jesus sagt, geh zu den Priestern. Und auf sein Wort hin marschieren die tatsächlich los. Die sagen zu Jesus nicht, also Jesus, schließlich musst du uns erstmal gesund machen, sonst lohnt es sich doch nicht, wenn wir zu den Priestern gehen, sondern sie vertrauen ihm. Sie vertrauen ihm hier wirklich. Und sie fahren wirklich gut damit. Vers 14 am Ende. Und es geschah tatsächlich, als sie hingingen, da wurden sie rein. Es klappt. Eigentümlich. Jesus beweist seine Macht. Und sie sind endlich wieder gesund. Endlich wieder drin im Leben. Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Und man kann eigentlich sagen, die Männer machen alles richtig. Sie nutzen ihre Chance, sie schreien zu Jesus, sie vertrauen seinem Wort und sie machen eine starke Erfahrung mit ihm. Was will man mehr? Und trotzdem gibt es kein Happy End. Am Ende des Tages wird Jesus fragen in Vers 17, wo sind die 9 geblieben? Wo sind die 9? In dem Moment, als die Not vorbei ist, als das letzte eitrige Geschwür sich irgendwie von ihrer Haut verzogen hat, in dem Moment, als sie das Attest vom Priester in der Tasche haben, da brauchen sie Jesus ja nicht mehr. Und da denken sie wahrscheinlich eher dran, was sie jetzt alles in ihrem Leben wieder anfangen können, welche neuen Chancen sich ihnen öffnen. Ist doch auch menschlich verständlich. Sie werden sicherlich ab und zu noch mal dankbar sich an Jesus erinnert haben und gesagt, war ja gut, dass wir ihm gerade begegnet sind an diesem Tag und dass wir das ausprobiert haben mit Jesus. Aber das muss dann auch reichen. Bei diesen Männern handelt es sich höchstwahrscheinlich um gläubige Juden. Und diese gläubigen Juden müssten eigentlich Psalm 50, Vers 15 gekannt haben. Dieser Bibelvers ist unter Bibelkennern als Notruf bekannt. Da sagt Gott nämlich, Psalm 50, Vers 15, 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Notruf 50, 15. Nun, sie haben in der Not gerufen, Jesus hat ihnen geholfen, aber vom Preisen lesen wir hier nicht viel. Das bleibt aus. Am Ende nur die enttäuschte Frage von Jesus, wo sind die geblieben? Und man fragt sich, ich weiß nicht, ob Ihnen das ähnlich gegangen ist, man fragt sich, warum ist Jesus eigentlich so enttäuscht? Warum ist ihm das denn so wichtig? Warum muss das denn unbedingt sein? Also Jesus war ja kein Anstandslehrer, Jesus war ja kein neutestamentlicher Knigge, der sich über ihr schlechtes Benehmen geärgert hätte und gesagt hätte, man muss wenigstens artig Danke sagen. Das wäre zu billig. Darum ging es hier nicht. Was hätte Jesus denn davon, wenn die wieder zurückkämen? Hätte ihn nur wieder noch mehr Zeit gekostet. Er hatte ja sowieso schon ständig mit Massen von Leuten zu tun. Warum wäre das so wichtig gewesen? Die haben doch zurückbekommen, was sie verloren hatten. Hans Dannenbaum, früherer Direktor der Berliner Stadtmission, hat das mal berichtet, wie er eine schwer kranke junge Frau ein halbes Jahr lang besucht hatte. Er schreibt, fast Woche für Woche war ich an ihrem Krankenbett. Über ein halbes Jahr wurde sie künstlich ernährt. Die allermeiste Zeit war sie besinnungslos, aber in ihren wachen Stunden habe ich viel mit ihr gebetet. Und dann wurde sie gesund. Und wie oft haben wir gesagt, hier kann keine menschliche Hilfe was ausrichten. Und trotzdem ist sie wieder gesund geworden. Aber sie lebt heute völlig ohne Jesus, ohne Glauben. Und es ist wie so oft, sagt Dannenbaum, ein Mensch wird von Jesus aus dem Tod errettet und geht dann weiter ohne ihn. Und nachher sagt er, naja, war wohl nur Zufall. Oder die Medizin hat doch angeschlagen oder die Natur hat sich selbst geholfen. Also diese neun sind da keine Ausnahme, keine große Ausnahme. Erst bitten sie und es läuft und dann war es das. Hauptsache gesund. Und mehr noch, endlich ja wieder zusammen mit der Familie, endlich wieder drin im Freundeskreis, endlich wieder beteiligt am Leben, endlich wieder feiern können, endlich wieder fröhlich sein. Wo soll hier das Problem sein? Soll Jesus doch bitte nicht so kleinlich sein? Soll er sich doch freuen, dass er denen geholfen hat? Was hätten die denn sonst noch gebraucht? Und damit kommen wir zu dem 10. Kollegen. Was läuft bei dem anders? Sehen Sie mal in Vers 15 und 16. Einer war unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ausgerechnet ein Samariter, schiebt Lukas noch so hinterher als Erklärung. Das ist interessant. Die anderen waren wahrscheinlich Juden gewesen, also Leute mit einer soliden religiösen Tradition. Leute, die sich auskannten wahrscheinlich. Die was wussten vom Glauben, die zum ehrwürdigen Gottesvolk des Alten Testaments gehörten. Und die Samariter, die waren in den Augen des jüdischen Volkes so eher nahe Gläubige zweiter oder dritter Klasse. So, die waren nicht so ganz koscher. Die gehörten nicht zum Inner Circle der Frommen. Die betrachtete man im Gottesdienst immer etwas mit Argwohn. Die standen Gott, so glaubte man von Haus aus nicht so nahe. Und ausgerechnet dieser Samariter kriegt die Kurve. Was macht er anders? Das Erste, was über ihn hier gesagt wird, ist, er kehrte um. Das heißt, er rennt nicht einfach mit der Gruppe. Gruppen haben ja immer was sehr Manipulatives, sehr, sehr Anziehendes, Mitreißendes. Sondern er geht erstmal zu Jesus. Überlegen Sie mal, was das für den bedeuten musste. Seine neuen Kumpel, mit denen ihn ja das gemeinsame Leid zusammengeschweißt hatte, die laufen freudetrunken weiter. Wahrscheinlich sind sie sich alle um den Hals gefallen und haben gesagt, endlich gesund. Leute, jetzt wird gefeiert. Jetzt machen wir richtig einen drauf. Wir haben es geschafft. Wir holen jetzt alles nach, was wir verpasst haben. Endlich. Und Sie müssen das verstehen. Genauso wie die vorher durch die gemeinsame Not zusammengeschweißt worden waren, werden sie jetzt zusammengeschweißt durch den gemeinsamen Jubel, durch die gemeinsame Freude. Und der Samariter war auch dabei. Der hat sich natürlich auch gefreut. Der war genauso begeistert. Und dann irgendwann wird er gesagt haben, Leute, wir müssen aber noch zu Jesus. Ihm haben wir das doch zu verdanken. Und die werden gesagt haben, ach, Jesus brauchen wir doch nicht mehr. Ist doch jetzt alles in Ordnung. Vielleicht haben sie abgestimmt, 9-1 gegen den Jesusbesuch. Was macht er nun? Hauptsache gesund? Jetzt keine Zeit verlieren, sagen die anderen. Jetzt das Leben genießen. Und er kehrt um. Dieser Mann, der ahnt, die Sache ist hier noch nicht zu Ende. Der wird das noch nicht alles völlig kapiert und überblickt haben, aber er merkt, es gibt noch mehr als gesund. Gesund ist nicht genug. Das spürt er in diesen Momenten. Und darum fasst er sich ein Herz und lässt die Kumpel weiterlaufen und kehrt zu Jesus um. Und hier steht, er pries Gott mit lauter Stimme. Das ist interessant. Er bekennt sich also offensichtlich öffentlich vor Gott. Er geniert sich nicht. Er sagt nicht, das ist jetzt meine Privatsache, was hier passiert ist, sondern er dankt Gott genauso laut, wie er vorher um Hilfe geschrien hatte. Da hat er ja auch nicht geflüstert. Und so preist er nun Gott als seinen Helfer aus vollem Herzen und damit immer noch nicht genug. Vers 16. Und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und wissen Sie, das war eine Symbolhandlung. Das war ausgesprochen stark, was der hier tat. Wenn man vor jemandem niederfiel, dann erkannte man ihn als Herrn an. Diese Körperhaltung sagt mehr als 1000 Worte. Sie sagt, Herr, ich will dir vertrauen. Ich will mit meinem Leben bei dir sein. Du sollst mein Herr sein. Du sollst der König meines Lebens sein. Wir müssen wissen, Lukas bringt hier die Kurzfassung. Er beschreibt ja nicht alles, was da gesprochen wurde. Zwischen Vers 16 und Vers 19 wurde bestimmt noch mehr gesagt. Aber schauen Sie, zwei Dinge erfahren wir mindestens über diesen Mann. Zwei Dinge, die den Unterschied ausmachen. Und das sind die beiden Dinge, die eigentlich auch für uns lebenswichtig sind. Das erste steht hier in Vers 18. Das sagt Jesus, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde. Das ist das Erste. Er gab Gott die Ehre. Was heißt das? Er hat Gott die Ehre gegeben, die Gott zusteht. Das ist damit gemeint. Die Gott gebührt. Diese Ehre hat er Gott gegeben. Oder anders ausgedrückt, er hat Gott als Gott anerkannt. Und das war das Entscheidende. Verstehen Sie, das ist Gottes Ziel mit unserem Leben, dass er uns ja nicht in diese Welt gesetzt hat, damit wir hier wie so ein paar Blindgänger 80 Jahre herumirren und dann auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Sondern Gott hat uns dieses Leben geschenkt, damit wir in eine persönliche Beziehung zu ihm kommen. Damit wir ihn ehren. Damit wir ihn suchen. Wir sind zu viel mehr bestimmt, als allein hier 70, 80 Jahre leidlich gesund zu bleiben und dann abzudanken. Er hat Gott als Gott anerkannt. Darum geht's. Und das ist die Frage, kann ich das von mir sagen? Können Sie das von sich sagen, dass Sie Gott als Gott anerkennen? Da steht nicht, er hat ein paar christliche Lieder gesungen. Da steht nicht, er ist 5-mal im Jahr zur Kirche gegangen. Sondern da steht, er hat sich vor Gott als seinem Herrn gebeugt. Das steht hier. Reformationstag liegt noch nicht so lange zurück. Und wir wissen von Martin Luther, dass er menschlich ein ziemlicher Dickschädel war. Das ist allgemein bekannt. Können Sie in jeder Biografie nachlesen. Und in seinen eigenen Schriften erst recht. Aber Luther hat das kapiert. Er hat gesagt, das ist unser Hauptproblem als Menschen und das ist unsere Hauptschuld. Wir wollen Gott nicht Gott sein lassen, sondern wir wollen selber Gott sein. Wir verweigern Gott die Ehre, wir verweigern Gott den Gehorsam, wir verweigern Gott die Liebe, die ihm zusteht. Und wir wollen nicht zugeben, dass wir ihm alles verdanken. Wir wollen nicht zugeben, dass er das letzte Wort hat. Wir wollen Gott schlichtweg nicht Gott sein lassen, sondern selber Gott sein über unser Leben. Das ist unser Problem. Und für diesen Zustand hat die Bibel einen sehr kernigen Begriff, sie nennt das einfach Sünde. Sünde bedeutet schlichtweg getrennt von Gott und das ist schlimmer als jede Krankheit. Sünde ist nicht, dass wir mal zu viel Schokolade essen und Sünde ist auch nicht allein, dass wir das eine oder andere Gebot übertreten. Das gehört dazu, mit dem Gebot, mit der Schokolade nicht unbedingt. Es gibt ja hinterher sicherlich auch noch Kuchen zu essen. Aber Sünde heißt letztlich getrennt von Gott. Schlimmer als jede Krankheit. Und der berühmte dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat das so ausgedrückt. Er hat gesagt, die Sünde ist die Krankheit zum Tode. Er sagt, das ist unsere Hauptkrankheit. Wir leiden an der Krankheit zum Tode, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir zu Gott keinen Draht haben und dass wir ihn auch nicht ehren und achten und ernst nehmen und fern sind von ihm, fern von ihm leben und fern von ihm sterben. Und er hat die Kurve gekriegt, der Samariter. Er hat Gott die Ehre gegeben, er hat Gott Gott genannt und Gott ernst genommen. Und dann das Zweite. Steht hier, er hat, Vers 19, an Jesus geglaubt. Jesus sagt in Vers 19, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und Glaube bedeutet, er hat anerkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er hat ihm persönlich vertraut. Er hat ihn persönlich geehrt, er hat sich vor ihm niedergeworfen. Und er hat ihn angerufen. Er hat vielleicht noch nicht alles bis ins Letzte theologisch verstanden gehabt, aber er hat die ersten Schritte gemacht und gewagt. Und was heißt hier, wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen? Was heißt hier wohl geholfen? Geholfen kann nicht heißen, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Denn gesund geworden sind die anderen ja auch, obwohl Jesus ihnen keinen Glauben attestiert. Das kann es nicht heißen in diesem Fall. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Nein, mit geholfen muss mehr gemeint sein als gesund gemacht. Aber was ist es dann? Das griechische Wort, das hier eigentlich steht im Neuen Testament, sozein, das heißt in seiner Hauptbedeutung gerettet. Und deswegen müsste man hier eigentlich korrekter übersetzen, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist eigentlich gemeint. Die anderen sind nur gesund geworden, aber du bist gerettet worden durch deinen Glauben. Du bist zu Gott gekommen, du bist mit Gott ins Reine gekommen, du bist zu Gott nach Hause gekommen. Du hast angefangen, Gott ernst zu nehmen. Und wissen Sie, dieses Gerettet, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und das wird im Neuen Testament noch mal deutlicher, dass wir ohne Gott verlorene Menschen sind. Wir können ganz gut durchs Leben kommen, auch ohne Gott, das ist klar. Wir können Erfolge haben ohne Gott. Wir können leidlich glücklich werden, auch ohne Gott. Das geht alles. Aber wir können nicht gerettet werden. Wir werden scheitern am Ende. Wir werden den Sinn unseres Lebens verfehlen. Wir werden keine Antworten auf die letzten, die entscheidenden Fragen unseres Lebens finden. Wir werden immer mal wieder eine Philosophie ausprobieren oder die eine oder andere Droge, kann alles sein. Aber wir werden nicht ans Ziel kommen. Und wir werden am Ende, so sagt die Bibel, knallhart in der Hölle landen. Wer auf eigene Faust leben will, muss auch auf eigene Faust sterben. Und ehrlich gesagt, ich will nicht auf eigene Faust sterben. Und dann hilft es uns auch nichts, wenn wir vielleicht 80, 85 Jahre lang knackige Jogger gewesen sind. Das hilft uns dann auch nichts mehr. Und sehen Sie, das macht hier den Unterschied bei diesem Mann. Von den anderen heißt es nur, Vers 14, sie wurden rein. Das heißt, sie wurden gesund. Aber dem Samariter bescheinigt Jesus, du wurdest gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Und von jetzt an steht dein Leben unter einem total anderen Vorzeichen. Von jetzt an gehörst du zu Gott. Und von jetzt an geht dein Leben auf das große Ziel zu, dass du auf ewig bei ihm sein wirst. Von jetzt an darfst du dich darauf verlassen, dass er jeden deiner Tage bewahrt. Und dass er einen Plan hat für dein Leben und ein Ziel. Und eine Aufgabe. Und jetzt wird auch klar, warum Jesus über die anderen 9 so traurig ist. Warum Jesus es denen so sehr gewünscht hätte, dass sie auch umkehren. Weil gerettet wichtiger ist als gesund. Jesus ging es doch nicht um sich, er hat die doch nicht gebraucht. Aber sie lagen ihm am Herzen und deswegen war Jesus so enttäuscht. Weil die ihre Chance nicht wahrgenommen haben. Weil die einfach weggeblieben sind. Deswegen war Hans Dannbaum so enttäuscht. Der hat auch nicht gesagt, ach Mensch, jetzt habe ich mir so viel Zeit genommen für diese Frau und jetzt kommt sie nicht mal zu mir in die Gemeinde. Darum ging es ihm doch nicht. So kleinkariert war er nicht. Sondern er hat gesagt, Jesus hat ihr diese Chance gegeben. Er hat sie gerufen. Sie konnte begreifen, dass es mehr gibt als gesund. Aber sie ist einfach weggegangen, gerettet. Ist wichtiger als gesund. Und wissen Sie, der Beweis ist ganz einfach, warum gerettet wichtiger als gesund. Auch diese Gesunden hier, auch die 9 anderen, sind ja irgendwann mal wieder krank geworden. Ist ja logisch, wir wissen nicht wann, aber irgendwann. Und als die Gesundheit irgendwann wieder weg war, da hatte der eine, der Samariter, noch alles. Nämlich Jesus. Aber die 9 hatten nichts mehr. Und deswegen hat Jesus an anderer Stelle mal gesagt, was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Und man könnte auch einfügen, wenn er sich an bester Gesundheit erfreuen würde und nähme doch Schaden an seiner Seele und käme doch mit Gott nicht ins Reine und würde doch sein Leben nicht ans Ziel bringen und nicht in trockene Tücher. Nochmal, wer ohne Gott lebt, der muss auch ohne Gott sterben. Und wer im Leben nicht zu Gott kommt, der wird danach auf ewig von ihm getrennt sein müssen. Und damit gibt Jesus uns auf unsere Ausgangsfrage eine klare Antwort. Hauptsache gesund, hatten wir gefragt. Und die Antwort lautet ganz einfach, nein. Gesund ist nicht genug. Hauptsache gerettet. Hauptsache mit Gott im Reinen. Das zählt. Und das heißt ja nicht, ich bitte Sie, das richtig zu verstehen, das heißt ja nicht, dass Jesus unser irdisches Leid egal wäre. Das bedeutet es ja nicht. Wir beten ja in unserer Gemeinde auch für die Kranken. Sehr gezielt. Und hoffentlich regelmäßig. Wir dürfen uns mit allem an Jesus wenden. Er hat uns ja im Vaterunser sogar gelehrt, dass wir um das tägliche Brot bitten dürfen und sollen. Und als der iranische Koch letzten Sonntag anrief, habe ich ihm auch nicht gesagt, also Also lieber Koch, gesund ist nicht die Hauptsache. Jetzt nehmen Sie das mal nicht so ernst mit der Krankheit Ihres Sohnes. Ich will Ihnen jetzt mal was anderes erzählen, was Sie brauchen. Sondern ich habe ihm natürlich versprochen, ja klar, wir werden für Ihren Kleinen beten. Und dann haben wir die Woche wieder telefoniert und es ging ihm auch wirklich schon besser und er hat wieder Hoffnung geschöpft und wir werden jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wissen Sie, demnächst werden wir ihn zu Hause besuchen. Und da werde ich natürlich versuchen, ihm zu erklären, dass der Gott der Bibel, dass Jesus uns noch mehr geben will. Eben nicht nur Gesundheit, sondern Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott und ein festes Fundament zum Leben und zum Sterben. Die Schicksalsfrage unseres Lebens ist nicht, wie lange wir gesund bleiben oder wie schnell wir möglicherweise wieder gesund werden, sondern die Schicksalsfrage unseres Lebens ist, ob wir wie dieser Samaritaner gerettet werden oder nicht. Und an diesem Samaritaner sehen wir übrigens auch, dass es nicht auf unsere religiöse Sozialisierung ankommt. Dass es nicht auf unsere fromme Tradition ankommt, ob wir mit Jesus klarkommen oder nicht. Wenn es danach gegangen wäre, dann hätten die neun anderen die viel, viel besseren Aussichten und Chancen gehabt. Darauf kommt es wahrlich nicht an. Sondern es ist eine ganz persönliche Sache. Es ist eine ganz persönliche Geschichte zwischen Gott und dir und niemandem sonst. Und du kannst es genauso machen. Um gerettet zu werden, musst du zu Jesus kommen. Er ist die Schlüsselfigur. Am Ende müssen wir einfach nochmal klarstellen, wie das geht. Jesus geht ja nicht mehr durch unsere Stadt. Aber wir können zu ihm sprechen, wir können zu ihm kommen, weil er auferstanden ist. Das ist das Entscheidende. Deswegen hängt an der wirklichen Auferstehung von Jesus der gesamte christliche Glaube. Wenn das nicht wahr wäre, könnten wir unseren Laden heute noch dicht machen. Dann wäre alles sinnlos. Dann wäre das Selbstbetrug. Aber von Samarien damals ging es ja bei Jesus weiter nach Jerusalem. Und da sind dann die dramatischen Sachen passiert. Noch viel dramatischer als diese Begegnung mit den Aussätzigen. Da ist Jesus am Kreuz gestorben und er hätte das vermeiden können, wenn er gewollt hätte. Er hätte sich dem entziehen können, wenn er gewollt hätte. Aber er hat es bewusst getan, er hat es zugelassen, ist diesen Weg bewusst gegangen. Und er hat uns gesagt, auch warum, weil er dort, obwohl er unschuldig war, die Strafe auf sich genommen hat vor Gott, die Sie und die ich verdient hätten. Und Gott ist heilig, Gott kann Schuld nicht einfach stehen lassen, Gott kann nicht durch die Finger sehen, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Und deswegen musste einer kommen, dessen Leben noch nicht verwirkt war, dessen Leben noch nicht mit Schuld befleckt war, und das war allein Jesus. Und er hat ihre Strafe getragen und meine. Und deswegen können wir uns jetzt an ihn wenden, deswegen ist er die Schlüsselfigur der Weltgeschichte und meiner persönlichen Geschichte. Und wenn ich ihn darum bitte, dann vergibt er mir, dann spricht er mich frei, dann versöhnt er mich mit dem heiligen Gott. Und dann darf ich genauso wie diese Samariter zu ihm gehören. Und dann ist Jesus auferstanden, dort in Jerusalem. Und dann war er noch 40 Tage hier auf der Erde, hat mit seinen Leuten gesprochen, hat sie vorbereitet auf die Zeit danach. Und dann ist er in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen und hat gesagt, habt keine Angst, ich bin trotzdem bei euch. Ich höre eure Gebete. Ich bin von jetzt an der Begrenzung von Raum und Zeit enthoben. Ich kann dich sehen, wo du bist. Ich kann dich hören, wo du rufst. Und darum können wir auch im November 2011 persönlich uns an Jesus wenden. Darum können Sie beten, egal ob Sie zu Hause sind, ob Sie im Auto fahren, ob Sie hier sitzen. Es ist völlig egal, wo Sie sind. Es ist völlig egal, wie Sie gefühlsmäßig drauf sind. Sie können sich an Jesus wenden und Sie können sich darauf verlassen, dass er das ernst nimmt, wenn Sie zu ihm rufen. Es ist möglich, auch heute so zu ihm zu kommen. Ich musste so an Joni Erickson denken, diese Amerikanerin, die als Jugendliche so schwer verunglückt ist und die von da an querschnittsgelähmt im Rollstuhl saß und die aber gerade auf diesem Wege zum Nachdenken kam und zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und diese Joni Erickson ist später, ja bis heute macht sie das, ich habe sie in Los Angeles mal gesehen, reist sie durch die Welt mit ihrem Rollstuhl und nicht nur mit dem Rollstuhl, und sagt anderen Menschen, dass man bei Jesus auch Geborgenheit findet und dass man mit dem Leben auch klarkommen kann, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und sie hat einmal diesen Satz geprägt, ich sitze lieber mit Jesus in diesem Rollstuhl, als dass ich ihm auf gesunden Beinen ein Leben lang davongelaufen wäre. Gesund ist nicht genug. Und wissen Sie, wer gerettet ist, der kann, wenn es denn so sein soll von Gott her, auch damit leben, wenn er irgendwann krank wird. Und wenn vielleicht manche Krankheit ihm nicht mehr weggenommen wird. Zum Schluss, dass ich hatte gestern in Kassel einen Vortrag zu halten und hinterher sprach ich unter anderem auch mit zwei Menschen, die ziemlich krank waren. Der eine hat schon als Kind einen Herzfehler gehabt, schwierige Herzoperation, und der andere hatte vor kurzem einen Schlaganfall. Aber diese beiden Männer, das merkte man ihnen an, die waren mit sich im Reinen und sie waren mit Gott im Reinen. Und sie haben gesagt, wir wissen, dass Jesus bei uns ist. Er macht keine Fehler und er meint es gut mit uns. Diese beiden Männer, die waren definitiv nicht gesund, aber sie waren definitiv gerettet. Und deswegen wussten sie ihr Leben auch jetzt schon getragen. Und darum ist jeder von uns gut beraten, dass er für sich persönlich diese Frage klärt. Bin ich gerettet? Will ich gerettet werden? Habe ich mich schon wie dieser Samariter vor Jesus gebeugt? Bin ich bereit, meinen Stolz runterzuschlucken und zuzugeben, dass ich ihn brauche? Darum geht's im Letzten. Und das kann Ihnen keiner abnehmen. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und Jesus allein. Am Anfang hatte der Samariter nur gesund werden wollen. Aber durch die Begegnung mit Jesus hatte er kapiert, gesund ist nicht genug. Es genügt nicht nur, etwas von Jesus zu kriegen, etwas Lebenshilfe, etwas religiöse Aufpäppelung. Nein, ich brauche Jesus selbst. Er ist die Schicksalsfigur der Geschichte und meines Lebens. Und wenn er bei mir ist, dann kann ich alles andere ertragen. Und dann komme ich auch mit dem Rest meines Lebens klar. So wie jener Bergmann aus dem Ruhrgebiet, mit dem ich jetzt schließe, der nach einem Unfall im Rollstuhl landete. Und er war total hoffnungslos, er war verbittert, er zog sich zurück, er fing an zu trinken. Aber er hatte Kumpels. Und einige seiner Kumpel waren Christen, auch Bergleute. Und die haben nicht locker gelassen, die haben ihn einfach nicht allein gelassen, sondern sie haben gesagt, komm mit. Und sie haben ihn dann zu allem Überfluss auch noch in die Bibelstunde eingeladen, zu einem ziemlich kernigen Pastor. Und natürlich wollte er erst nicht, aber wenn er im Rollstuhl sitzt, konnte er sich auch nicht so gut wehren. Und irgendwie war er froh, wenigstens unter Leuten zu sein. Und dann haben sie ihn mitgenommen. Und er ist mitgegangen irgendwann. Und da saß er, erst ziemlich widerstrebend, aber er merkte irgendwie, wie ihm das gut tat. Und er merkte, dass der Jesus, von dem da im Neuen Testament geschrieben wurde, dass das nicht nur eine Figur der fernen Geschichte war, sondern er fing an, zu ihm zu beten. Und er begriff, was der Samariter begriffen hat, dieser Jesus ist die Antwort auf meine Fragen. Und er ist der, den ich brauche. Und auf ihn kann ich mich verlassen, im Leben und im Sterben. Und etliche Zeit später, als er schon längst dazugehörte, da hat er einmal mit seinem Pfarrer gesprochen und ihm gesagt, Herr Pfarrer, wissen Sie was? Wenn ich mal bei Gott im Himmel bin, dann werde ich ihm dafür danken, dass er mir das Rückgrat gebrochen hat. Und der Pfarrer war natürlich total überrascht und sagte, ja bitte, das ist ja ein großes Wort, aber wie kommen Sie drauf? Nun sagte der, wissen Sie, wenn ich so weitergelebt hätte wie bisher, wenn nichts passiert wäre, ich hätte nicht angefangen, nach Gott zu fragen. Ich war so mit meinem Leben zufrieden, ich brauchte ihn nicht. Aber ich bin überzeugt, dass Gott auf diesem Wege im Grunde genommen meinen Widerstand gebrochen hat. Er hat mir das Rückgrat gebrochen, aber er hat mich heil gemacht. Und ich möchte nicht mehr zurück, ich möchte das nicht tauschen. Und deswegen werde ich ihm danken, dass ich ihn dadurch finden durfte. Und dass ich weiß, mein Leben ist jetzt für immer bei ihm in den besten Händen. Amen.